Ich verspreche, das wird jetzt kein Politik-Bashing oder so, ne? Aber ich habe echt kein Verständnis dafür, wie wenig Klugheit investiert wird und Dinge rausposaunt werden, die ohne jeden Sachverstand ganz einfach stattfinden. Ich finde, da ist noch eine Menge Bling-Bling in der Branche, und das braucht kein Mensch. Was ein bisschen unfair ist, dass die Bundespolitik die Verantwortlichkeit ein Stück weit auf die Kommunen delegiert hat. Wenn mal irgendwie gegen Baurecht dann irgendein Nachbar auch klagen würde, ist immer die Stadtgemeinde verklagt und nicht die Bundesrepublik. Und von daher ist das systemimmanent. Die unterschiedliche Ausprägung und die unterschiedliche Bereitschaft, die Chancen wahrzunehmen, wird in jeder Kommune anders sein.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir haben in der Branche immer noch eine Menge Bling-Bling. Das braucht kein Mensch. Andreas Gref steigt sehr direkt in den Podcast ein. Der CEO von Instone Real Estate kritisiert außerdem, dass Dinge rausposaunt werden, die ohne jeden Sachverstand stattfinden. Er zeigt sich als Optimist und thematisiert die Lust auf Wohnungsneubau und die Tatsache, dass Kapitalsammelstellen auch wieder Investments tätigen. Wir sprechen über die vielen Ankäufe des Unternehmens in den letzten Monaten und die damit prall gefüllte Pipeline. Es geht um Umplanungen, Schnapper auf dem Markt und eine schlaue Art, Wohnen zu denken. Damit gemeint ist New, das Tochterunternehmen von Instone, das einen Planungsbaukasten entwickelte, mit dem Wohnungen BIM-basiert wiederkehrend geplant werden können. Es geht natürlich um den Bauturbo und die Stellung der Kommunen, um Baukosten, Regulatorik, um Grundrisse ohne überflüssige Flächen und um energetische Standards. Außerdem geht es um Kommunen, die früher in Planungsprozesse eingebunden werden, um die Zusammenarbeit mit Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und privaten Kapitalanlegern sowie um die Frage, welche Rolle konventionelles Bauen, Holz und Nachhaltigkeit im Wohnungsneubau heute eigentlich noch spielen. Und damit rein in den Podcast und viel Spaß mit Andreas Gref. Immobilieros Podcast in Essen. Mir gegenüber sitzt Andreas Gref. Herzlich willkommen im Immobilieros-Podcast.
Dankeschön für die Einladung.
Vielen Dank, dass der Podcast stattfindet. Sie sind ein bisschen angeschlagen, haben sich aber entschlossen, trotzdem den Podcast zu machen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Sie verantworten als CEO von Instone Real Estate das operative Projektgeschäft. Ich bin nicht krank. So, fangen wir mal im Dunkeln an. Wir haben gerade vor einer Palme gestanden. Fangen wir mal im Dunkeln an. Welches Thema hinsichtlich der Immobilienbranche lässt Sie nachts nicht los?
Also erstmal bin ich total froh, dass mich nachts alles loslässt. Wenn es dunkel wird, dann kann ich tief und fest schlafen. Trotzdem bin ich ein hochemotionaler Mensch. Und es gibt so ein paar Dinge, die mich elementar stören. Ne? Und ich verspreche, das wird jetzt kein Politik-Bashing oder so. Ne? Aber ich habe echt kein Verständnis dafür, wie wenig Klugheit investiert wird und Dinge rausposaunt werden, die ohne jeden Sachverstand ganz einfach stattfinden. Wenn das alles nur Ideologiepolitik ist oder wenn das alles wirklich dann auch eine Maßnahme ist, die frei von irgendwelchem Fachwissen stattfindet, dann ärgert mich das schon enorm, weil es ist schon eh schwierig genug. Und wenn es dann aus Gründen der Unklugheit Widerstände gibt, die wir echt nicht brauchen, dann ärgert mich das. Ja. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ne? Ja. Wir haben eine hitzige Diskussion geführt zu dem Thema Caps der Indexmieten. Ja klar, da kann ich politisch natürlich jetzt in den Superinflationsjahren, kann ich da horrende Mietsteigerungswerte mit in Verbindung setzen. Auf der anderen Seite reden wir hier über einen mietvertraglichen Bestand in Deutschland zwischen 1,8 und 2,5%, je nachdem wie die Ermittlungsmethodik ist, der Mietverträge. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das wird den deutschen Wohnungsbaumarkt in keinster Weise beeinflussen. Das, was es tut, ist, es schafft Sorgen. Sorgen, die Investitionsbereitschaft, die momentan noch nicht wirklich ausgeprägt ist, weiter eindämmen wird. Jetzt ist die Zahnpasta aber aus der Tube. Ja, und wir werden sie nicht mehr zurückbekommen. Und sowas ärgert mich. Sowas fasst mich dann schon noch mal emotional an. Aber schlafen tue ich trotzdem gut.
Gut, aber das ist jetzt mal hier schon direkt knallhart in den Podcast eingestiegen. Ich frage Sie jetzt trotzdem mal, was nervt Sie tagsüber am meisten? Ist es auch genau das oder gibt es dann, wenn man es bei Lichte betrachtet, Dinge, wo Sie sagen, geht überhaupt nicht? Zum Beispiel Halbierung der Baukosten, so ein Lieblingsbeispiel von mir.
Ja, das amüsiert mich, das ärgert mich nicht. Ich glaube, wir sollen auch als Branche mal auf uns selber gucken. Ne? Also wir sind in der deutschen Wohnungswirtschaft ja nicht unbedingt die beliebtesten im Lande. Ja, es werden ja viele Vorurteile auch ganz an unserer Branche festgemacht. Wenn ich dann sehe, ne, dass wir immer irgendwie als Branche noch nicht richtig verstanden haben, auch mal ein bisschen bescheidener aufzutreten, mal ein bisschen bodenständiger aufzutreten, dann finde ich das nicht gut. Das ist genauso unklug, ja, wie mal lockerflockig irgendwie Caps für Indexmieten rauszuposaunen. Und da ist mir immer noch, das ist schon besser geworden. Ne? Das war bis 2022, war das nochmal eklatant auffälliger. Aber ich finde, da ist noch eine Menge Bling-Bling in der Branche. Und das braucht kein Mensch. Und ich glaube, dass das unsere Überzeugung deutlich schwieriger werden lässt, wenn wir in unserem Außenauftritt zum Teil als Branche polarisieren. Das finde ich nicht gut, das finde ich nicht klug.
Ja, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen nochmal im Immobilieros-Podcast. Hier schon voll feuerfrei am Anfang. Ich muss Sie ja fragen, zwingt sich auf als Projektentwickler Neubau. Ja. Wie steht es denn um die Immobilienbranche?
Das, was 22 stattgefunden hat, ne, das war ein echt harter Einschnitt. Und das war keine Delle, sondern das war eine brutale Marktveränderung. Ja, nahezu über Nacht haben sich die Absatzmärkte komplett verstopft. Die Zinsen sind radikal gestiegen, die Baukosten sind gestiegen. Und der Markt hat natürlich unglaublich brutale Erkenntnisse dann auch sammeln müssen. Zum Teil, weil der Markt nicht mehr funktionierte, sicherlich in einzelnen Fällen auch, weil nicht immer so ganz kluge Managemententscheidungen getroffen wurden. Aber die Einschnitte waren schon hart, ne? Insolvenzen, harte Kapitalschnitte, da gab es schon eine Menge, die verloren haben an der Stelle. Wenn ich jetzt so ein bisschen nach vorne gucke, ich bleibe immer derjenige, der irgendwie ein halb volles Glas sieht, ne? So ein halb leeres Glas, das gibt's bei mir nicht. Kann ich eigentlich nur für die Wohnindustrie oder fürs Wohnen wirklich sprechen. Und da sehe ich ganz klar, dass wir den Trough erreicht haben, dass wir durch die Talsohne durch sind. Wir haben wieder ein bisschen steigende Baugenehmigungen, es gibt wieder Lust auch auf Wohnungsneubau. Es gibt die absolute Notwendigkeit nach Wohnungsneubau. Und diejenigen, die wirklich in der Vergangenheit ihre Hausaufgaben gemacht haben, ne, also strukturell in den Unternehmen alles richtig entschieden haben, die können, glaube ich, wieder auch ein bisschen optimistischer sein.
Sie können ja, würde ich jetzt mal sagen, wenn man jetzt die Zahlen aus dem Jahr 2025 von Instone liest, Verkaufsvolumen über 50% auf mehr als 500 Millionen gesteigert. 2024 zum Vergleich waren es 330. Ja. Mehrere institutionelle Verkäufe, ja. Und aber auch der kleine ja, Kapitalanleger, Eigentumswohnungen, ja, sind wieder im Kommen.
Ja, absolut.
Macht Sie das optimistisch?
Ja, total. Ja, das sind unterschiedliche Parameter. Vielleicht gehen wir mal gemeinsam durch, ja, die einzelnen,
ja, sehr gern,
Exit-Kanäle so durch. Ne? Ja, es geht wieder auch ein bisschen was im institutionellen Bereich. Also der Verkauf von Wohnpaketen findet wieder Marktzugang. Vergessen wir die Boomzahlen, die wir gesehen haben, so Ende 21, ne? Vergessen wir das. Das werden wir, glaube ich, auch jetzt für eine gewisse Zeit in der Dichte werden wir das auch nicht wieder sehen. Das, was wir gesehen haben, ist, dass die ersten Kapitalsammelstellen wieder auch in der Lage waren, wirklich Kapital zu begeistern, in Wohnungsbau zu investieren. Das ist ein gutes Zeichen. Die haben in der Regel aber sehr kurzläufige Forwards noch gekauft. Also das waren nicht Projekte, die schon fertiggestellt waren, aber wo so die Laufzeit bis zur Fertigstellung, die waren kurz, weil das waren alles Projekte, die ein bisschen unter Wasser standen. Und da konnte man, glaube ich, auch den einen oder anderen Schnapper auch mal machen. Und die Transaktionen haben aber stattgefunden, was in 23 auch nicht der Fall gewesen ist. Also von daher gibt's da eine durchaus Marktberuhigung. Wir selber haben Kundenklientel nochmal erweitert. Wir arbeiten unglaublich gerne für Wohnungsbestandshalter. Und da meine ich jetzt nicht die großen gelisteten Companies, die sicherlich auch viele Bewertungsthemen in der Vergangenheit hatten, sondern so nach HGB bilanzierende, treusorgende Immobilienkaufleute, die tolle Immobilienbestände haben. Wir haben an Genossenschaften verkauft. Wir verkaufen an Wohnungsgesellschaften, die als GmbH organisiert sind. Und die haben echt Lust darauf, jetzt auch die Marktmöglichkeiten, weil auch das ist Teil der Wahrheit, ja, die Konditionen sind auch für die Käufer deutlich besser geworden, wieder in ihrem Portfolio aufzunehmen. Die sind schon echt modern unterwegs an der Stelle. Ne? Die haben die Chancen erkannt und greifen auch zu. So, und der Eigennutzer und der private Kapitalanleger, das ist ein richtiger Booster, der wieder jetzt stattfindet.
Warum? Wie kommt das?
Erstmal haben Eigennutzer jetzt gelernt, dass die Hoffnung auf stetig fallende Preise sich nicht erfüllt hat. So, und dann ist die Macht des Faktischen, ne? Wenn ich eine neue Wohnung brauche, dann kann ich natürlich die Investitionsentscheidung ein bisschen ziehen. Aber
irgendwann
brauche ich die Wohnung. So, und diejenigen, die eine Eigenkapitalbasis für sich geschaffen haben, die wirklich mit einer relativen Zinskonstante jetzt auch ihr Investment bewerten können. Auch das ist ein Vorteil. Die Zinsen sind natürlich im Vergleich zu 21 deutlich, deutlich höher. Wir haben momentan einen Zinskorridor, der liegt irgendwie zwischen 3,5 und 4% für den Eigennutzer. Aber er ist kalkulierbar. Ja, es ist bewertbar. Und das war in der Vergangenheit ja nicht unbedingt der Fall, weil wir da eine große Volatilität auch in den Zinsen hatten.
Treibt da auch die Wohnungsnot, sag ich jetzt mal?
Ganz klar. Ja, weil die Alternative, ne, dann wirklich in einen Wohnungsneubau zu ziehen, der auch über eine lange Zeit eine Lebensperspektive auch ermöglicht. Wohnungsneubau ist immer barrierearm. Er ist immer energetisch, ist er immer auf dem neuesten Stand. Also die Nebenkosten sind deutlich geringer. Und die mangelhafte Wohnraumversorgung in Deutschland führt dazu, dass die Mietpreise unglaublich gestiegen sind. Dahingegen sind die Preise für Eigentumswohnungen in den letzten Jahren gut 2% im Mittel gestiegen. Das ist noch ein bisschen geringer ausgefallen an der Stelle.
Kurzer Break im Podcast, es geht gleich weiter. Aufmerksamkeit jetzt bitte für die beiden Herren, Julius und Jobst Junicke von der Junicke-Gruppe. Hallo ihr beiden, freut mich sehr, euch mal wieder vom Mikro zu haben.
Ja, vielen Dank, dass wir uns heute hören. Heute geht's wieder um Hallen. Wir suchen weiter Hallen in unseren drei Lieblingsstädten, Magdeburg, Braunschweig und Hannover und freuen uns auf Angebot.
Und ein bisschen drumherum darf auch Angebot geschickt werden. Sag mal ein bisschen was noch zum Ankaufprofil, Julius.
Ja, am liebsten kaufen wir Immobilien, also auch Unternehmensimmobilien ab 5000 Quadratmetern in gewachsenen Lagen. Und das ist uns ganz wichtig.
Vielen Dank. Ja. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Apropos Wohnungsnot, wir sehen ja jetzt wieder verschiedene Wahlkämpfe. Ich las, dass Sie im Wirtschaftsrat der CDU in Nordrhein-Westfalen sind, richtig? Dass Sie da auch schon mal der Landesbaukommission immer mal so Forderungen der Branche überbringen dürfen. Gestartet ist die CDU ja mit dem großen Reformversprechen. Wir sehen ja jetzt, korrigieren Sie mich gern, nicht so viel Reform.
Ich weiß tun, ja.
Wir sehen ja, also wir sehen viel Blase, aber wir sehen wenig, was in der Realität funktioniert. Würden Sie das anders sehen?
Ja. Also klar, ne? Mehr geht immer. Mehr geht immer. Ich kenne keine einzige Landesbauordnung in dieser Republik, an der nicht gearbeitet wird. Ist total verstanden jetzt auch auf Landesebene, dass ich Themen vereinfachen muss, dass wirklich diese Flut an Überregulierung in den Landesbauordnungen echt ein Kostentreiber ist, ohne wirklich nennenswert Qualitäten auch steigern zu können. Ne? Sicherheit und so, das ist eine No-Go-Area, da darf man nicht dran. Aber es gibt so ein paar Forderungen in den Landesbauordnungen, die machen es wohl einfach nur teuer. Das, was wir sehen, ist, die KfW 55-Unterstützung ist wieder zurück. Ja, das ist sicherlich auch ein helfender Baustein. Auch wenn momentan noch nicht so richtig Zugriff genommen wird von der Branche, weil natürlich die Spielregeln schon so sind, dass ich KfW 55 nur dann in Anspruch nehmen kann, die Darlehen, wenn ich auch wirklich schon eine Baugenehmigung vorliegen habe. Ich glaube, da geht dann immer noch ein bisschen mehr. Aber das, was wir total gut finden, ne, ist, dass sich auf den Ebenen der Kommunen das Verhalten total verändert hat.
Ist das so?
Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass die willfährig Investoren hinterherlaufen, ne, in ihren Wünschen. Das wäre auch falsch. Aber das, was wir zum Teil bis 22 erlebt haben, war eine echte Verhinderungspolitik. Also ich bewundere meine Teams, ne, dass sie wirklich mit so viel Langmut dann Baurecht schaffen, wirklich immer wieder auch von einer neuen Klippe stehen und die irgendwie dann überspringen können. Und da erleben wir mittlerweile, dass in vielen, vielen Gebietskörperschaften mittlerweile geholfen wird, Dinge schneller werden zu lassen. Und das ist eine gute Entwicklung. Weil natürlich die Städte sehen, ne, wenn jetzt hier nichts passiert im Wohnungsneubau, dann haben wir derart große Strukturprobleme in der Stadt. Und deshalb hat sich da wirklich was verändert. Wir kriegen schneller Baugenehmigungen. Wir kriegen einen Support. Wir dürfen viel früher mit den Stadtgemeinden auch über Planungsideen sprechen. Da ist dann auch mal im Rahmen von Variabilität ist nicht alles sofort in Stein gemeißelt. Und das finden wir gut. Das finden wir wirklich gut. Das hilft.
Das würde ja aber im Umkehrschluss bedeuten, dass die Branche zu viel jammert. Weil man hört ja eigentlich immer nur schlechte Dinge. So was Sie jetzt gerade erzählt haben, hört man ja eher selten.
Ja gut, das kann an mir liegen, ne? Weil jammern kann ich irgendwie nicht. Ja, weil das hilft ja nicht. Wenn ich mich suhl in dem Leid von gestern, dann habe ich keine Chance für morgen. Das geht gar nicht. Deshalb sehen wir das, und das ist was durchgängig mehr aus den Niederlassungen berichtet wird, ne? Dass die Zusammenarbeit, die ist nicht perfekt. Und es gibt auch täglich Ärgernisse, wo man sich wirklich nur ein bisschen dann auch den Kopf fassen muss, ne? Aber die durchgängige Bereitschaft von Stadtgemeinden, wirklich Wohnungsbau zu unterstützen, das ist schon besser geworden.
Da sind wir jetzt ganz schnell beim Bauturbo, der ja auch in jeder Kommune, also zumindest nehme ich das so wahr, anders gehandelt wird. Also die einen haben sehr stark, wollen die das, die anderen schreiben schon wieder 18.000 Bedingungen rein. Die nächsten reden ewig drüber. Ist es denn ein Turbo? Hilft der was aus Ihrer Sicht? Und Sie sind ja deutschlandweit unterwegs. Das heißt also, in jeder Kommune ist es ja anders.
Ja, also das Instrument ist ein gutes, ne? Weil wirklich beschrieben ist, an welchen Stellen ich Prozesse gerade in der Baurechtschaffung dann auch vereinfachen kann. Was ein bisschen unfair ist, ist, dass die Bundespolitik die Verantwortlichkeit ein Stück weit auf die Kommunen delegiert hat. Wenn mal irgendwie gegen Baurecht dann irgendein Nachbar auch klagen würde, ist immer die Stadtgemeinde verklagt und nicht die Bundesrepublik. Und von daher ist das System immanent. Ne? Die unterschiedliche Ausprägung, die unterschiedliche Bereitschaft, die Chancen wahrzunehmen, wird in jeder Kommune anders sein. Vom Instrument, von den Inhalten her, finden wir das gut. Finden wir das wirklich gut. Und gerade wenn es so um Umnutzungsideen gibt, ne, im Baurecht und so, glaube ich schon, dass wir aus dem Bauturbo-Gedanken heraus Vereinfachung vornehmen können. Also von daher glaube ich schon daran, dass das eine Menge Sinn macht. Und wir sehen auch eine Menge Stadtgemeinden, die jetzt nicht auf die letzte Ausformulierung der Regularien zum Bauturbo warten, sondern die bereits heute mit uns darüber nachdenken, ja, bei dem Projekt XY können wir dort Produktivität steigern über Nutzen des Gedankens des Bauturbos.
Sie haben ja am Anfang mit sehr harschen Worten gesagt, dass oft Entscheidungen getroffen werden oder Dinge rausposaunt werden, wo der Sachverstand fehlt. Würden Sie sich wünschen, dass die Branche mehr einbezogen wird?
Immer. Ich glaube, dass der Dialog noch ein bisschen kurz kommt. Ich finde gut, was über den Dachverband, über die CIA läuft, dass wirklich immer wieder auch mittlerweile Politik dann auch anhört. Fachleute anhört. Das ist sicherlich bei Gesetzeslagen dann auch eine richtige Vorgehensweise. Aber ich glaube, den Dialog kann man immer verbessern, ne? Kann man wirklich immer verbessern. Und ich finde manche Entscheidungen einfach nicht mutig genug. Weil, warum auch immer, Partikularinteressen dann Hindernis darstellen, Dinge ganz einfach nicht vernünftig umzusetzen. Nehmen wir das Beispiel der TH Lärm. Ja, die TH Lärm soll benachbartes Gewerbe vor heranrückendem Wohnen schützen. Gemessen wird die Emissionslast 50 Zentimeter vor einem geöffneten Fenster. Das ist Blödsinn. Das ist auch nicht das, was der Gewerbenachbar will. Wir wollen doch Städte mit kurzen Wegen. Wir wollen doch eine Lebendigkeit. Wir wollen doch Nachbarschaft aus Gewerbe und Wohnen haben. Ja, und die Regularien, die dann in der TH Lärm ganz einfach eine Rolle spielen, die werden nicht konsequent genug angefasst. Dann gibt es jetzt im Bauturbo die Möglichkeit, dass Kommunen entscheiden können, passive Schallschutzmaßnahmen auch zuzulassen. Aber das hätte man konsequenter auch auf Bundesebene vorgeben können. Dann würden die Städte sich auch einfacher tun. Ja, und das ist halt so ein Thema, wo man, glaube ich, aus dem Dialog mit Experten bessere Ergebnisse hätte erzielen können.
Lassen Sie uns ganz kurz über Instone sprechen. Sie kaufen ja richtig ein. Ich muss das jetzt mal ablesen. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Also NÜR, reden wir gleich drüber, was das ist. Real Estate hat in Düsseldorf eine Liegenschaft gekauft, auf der man 15.000 Quadratmeter Wohnen errichten kann. In Benrath, auch Düsseldorf, 15 Hektar. In Leipzig im Löwitzquartier wurde ein Baufeld gekauft. Im Nürnberger Neubauquartier Luitpoldviertel waren es rund 5.500 Quadratmeter. Geht das 2026 so weiter?
Ja.
Sie sind auf Einkaufs-, auf Shoppingtour?
Nein, also Shoppingtour ist das falsche Wort. Ne? Also erstmal haben wir die finanziellen Möglichkeiten, um wirklich auch expandieren zu können. Ohne Kapital geht das nicht an der Stelle. Ne? Und ohne eine gesunde Refinanzierungsstruktur geht das schon mal gar nicht. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt auch, dass das, was wir haben in 2024 nur zwei Grundstücke dazu kaufen können, weil uns die Rahmenbedingungen auch bei den Grundstücken noch nicht gefallen haben. Das, was ich doch nur machen kann, ist, ich kann auch nur eine Grundstücksbewertung residual auf den Exit-Kanal, kann ich den auch nur abstimmen. Und da war der Grundstücksmarkt eigentlich noch nicht bereit genug, sich der neuen Marktgegebenheit dann auch wirklich anzukennen. Da sind 25 besser geworden. Spielregeln in den Verträgen sind fairer geworden aus dem Blickwinkel des investierenden Unternehmens Instone. Und wir bezahlen auch ein bisschen weniger für die Grundstücke, haben aber die Möglichkeit, über kluge Konzepte ganz einfach dann auch eine gute Win-Win-Situation herbeizuführen zwischen Grundstücksverkäufer und uns als investierendes Unternehmen.
Mhm. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, New Real Estate haben wir gerade erwähnt. Das ist ein Tochterunternehmen?
Das ist ein Tochterunternehmen, ja.
Macht das anders?
Also die New hat eine smarte Alternative gefunden zu einer Besonderheit. Wir bauen ja eigentlich in Deutschland immer nur Prototypen, ne? Das macht es nicht preiswert. Und das macht es auch, glaube ich, auf der Prozessebene nicht unbedingt einfacher. Und wir haben mit New einen modularen Planungsbaukosten entwickelt, der immer BIM-basiert Wohnungen wiederkehrend planbar stellt. Das ist eine sehr, sehr IT-lastige Planungsplattform, die wir gebaut haben. Wir planen immer auch komplett die Generalplanung mit Inhouse-Kapazitäten. Und ganz einfach im Detail jeden Euro, den wir optimieren können, dann auch für günstigeres Wohnen auch zur Verfügung stellen zu können. Und das ist wirklich eine smarte Idee, die durch den Planungsbaukasten, der so ein bisschen frei atmen kann, ich würde sagen 90-95% aller deutschen Grundstücke mit wohnwirtschaftlichen Lösungen beglücken kann. Es gibt ein paar Grundstückszuschnitte, dann geht das nicht. Das müssen wir auch akzeptieren, das tun wir auch gerne. Aber die weitreichenden Grundstücke in Deutschland sind new planungsfähig. Und da expandieren wir überaus erfolgreich, weil natürlich auch für unsere Endkunden das total gute Wohnungen sind. Das sind total wirtschaftliche Wohnungen. Das sind optimierte Wohnungen. Und die Baukosten, die wir zu investieren haben im New, die sind schon echt günstig. Also ich kenne aus der Branche nicht vergleichbare Werte, zu denen man ganz einfach dann hochmodernen, energetisch optimierten Wohnungsbau bauen
der
kann.
Der Wert lautet wie?
Wir können inklusive aller Planungsleistungen, ne, brutto, können wir deutlich unter 3.000 Euro das Kunden anbieten.
Oh, ja. Das ist schon wenig.
Ja. Und das sind richtig gute Wohnungen. Ne? Das jetzt... Wir müssen aufpassen, das ist ja keine Kritik an der Bauindustrie, aber die Module, die ich so sehe, die sind eher ein bautechnisches Wunder. Das war nicht unser Angang. Das, was wir wollen, sind aus dem Blickwinkel eines professionellen Projektentwicklers, wollen wir gute Wohnungen generieren, die natürlich kompakt sind, die keine überflüssigen Flächen haben an der Stelle, die aber ganz einfach gut sind und vom äußeren Erscheinungsbild, ne, glaube ich, sind 80, 85, 90% der deutschen Bevölkerung nicht in der Lage, ein New-Produkt von einer Tailor-Made-Prototypen-Lösung zu unterscheiden. Mhm. Eine schlaue Art, Wohnungsbau zu denken. Und das gefällt mir total.
Da sind wir ja dann auch perfektes Wohnen. Wir haben ja gesehen, das ist ja bei Ihnen sicherlich auch nicht anders, alles das, was mal vor ein paar Jahren entwickelt wurde, Immobilien, Branche ist langsam, wurde ja zum Teil auch umgeplant. Die Grundrisse sind andere geworden, teilweise sind sogar die Baukörper anders geworden. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, das haben wir gemacht. Ist das, was wir in 21 als marktgerecht fanden, hat sich dann irgendwann im Jahresverlauf 22 als fast marktgerecht herausgestellt. Und es ist in einem angespannten Markt, sind Kompromisse im Produkt sind eine schlechte Lösung, ne? Und deshalb haben wir echt viel Geld ausgegeben und haben wirklich weitreichend neu geplant.
Das heißt, die Grundrisse wurden angepasst, die Standards, Ausstattung wurden angepasst?
Die energetische Qualifikation wurde angepasst. Das, was wir machen, ist nahezu ausschließlich KfW 40 QNG. Damit wir natürlich dann auch den Hebel auch bekommen zur privaten Kapitalanlage. Durch das Wachstumschancengesetz gibt es ja echt eine total attraktive Abschreibung von Wohnungsneubau. Und also vergleichbare Bruttorenditen nach Steuerrenditen sehe ich momentan nicht. Und für private Kapitalanleger ist so ein Sachwert, ne, Betongold im persönlichen Portfolio, immer eine gute Idee gewesen. Um da ein Maximum auch an Steuervorteilen auch erreichen zu können, war es einfach zwingend notwendig, dann auch eine höhere energetische Qualifizierung in den Projekten nach oben zu setzen.
Und Grundrisse? Kleiner? Also sind die Wohnungen jetzt kleiner? Sind die anders? Sind die?
Wir versuchen, das haben wir aber immer schon versucht, ne? Keine überflüssigen Flächen dem Kunden aufzubürden. Also wenn eine Dreiraumwohnung hat eine bestimmte Nutzungsidee und ich kann halt ein Wohnzimmer oder eine Küche, kann ich sehr opulent groß werden lassen. Dadurch ist aber die Nutzungsqualität nicht unbedingt gesteigert. Ja, und da versuchen wir natürlich so wenig wie möglich, aber so viel Qualität wie notwendig wirklich in die Grundrissplanung mit aufzunehmen, um das einfach überflüssige Flächen auch zu verhindern, weil die kosten Geld, die kosten Kaufpreis, die kosten Mietansätze und das macht die absoluten Werte für den Kunden, macht das total uninteressant.
Und wie schauen Sie jetzt auf Planungen, also wenn Sie jetzt, also das, was Sie so angekauft haben, weil es jetzt nicht new ist, wo es ja einen Standard gibt, es bedeutet ja immer, man muss in die Zukunft gucken. Was glauben Sie denn, was wird sich denn in den nächsten 5 Jahren, 7 Jahren, 10 Jahren ändern?
Boah, das ist eine gute Frage, ne? Ich glaube, dass die Engpässe innerhalb der Bauproduktion viel mit uns machen werden. Ja, also durch die Marktschwäche haben jetzt viele Bauunternehmer zum Beispiel Kapazitäten auch wirklich vom Markt genommen. Das heißt, wir werden die Art des Bauens werden wir überdenken müssen. Da sind wir mit New gut vorbereitet, weil wir natürlich dort auch dann skalierbare Bauteile dann auch einsetzen können. Ich glaube, dass das Thema wirklich hinhören, was wirklich Mehrwert für den Kunden bedeutet, nochmal intensiver dann auch ausgeprägt werden muss. Und wir müssen, glaube ich, auch den Dialog, ne, mit den neuen Nachbarn, wenn wir irgendwo mit einem Neubauprodukt in die bestehenden Quartiere kommen, dann müssen wir eine Willkommenskultur dann auch schaffen, dass wir echt auch unsere Kommunikationsideen dann nochmal überarbeiten müssen. Ne. Manchmal waren wir da ein bisschen zu rustikal, Tisch um Tisch gehauen, hier sind wir, ja, jetzt mault man ja nicht. Das war vielfalt, war das falsch. Ne. Wir müssen Mehrwerte schaffen in den Quartieren, wir müssen Bestehendes noch mal ein bisschen betonen, wir müssen Fehlendes ergänzen. Wenn infrastrukturelle Themen im Quartier nicht vorhanden sind, dann ist es, glaube ich, auch unsere Aufgabe, diese Versorgungslücken in den Quartieren dann auch zu schließen durch den Wohnungsneubau. Und wenn wir da einen Mehrwert für den Kunden darstellen, für den Nachbarn darstellen, dann ist, glaube ich, auch die Akzeptanz des neuen Neubau-Nachbars deutlich größer, als in der Vergangenheit auch wahrgenommen war.
Mhm. Wie stehen Sie so zu Holz, also so anderen Materialien? Glauben Sie, dass das, also es war ja mal eine Weile so der Superhype und der Heilsbringer, als die Baukosten hoch waren, dann bauen wir jetzt alles aus Holz und dann wird das schon. Das hat sich ja jetzt gezeigt, dass das nicht so ist, aber sehen Sie da auch Veränderungen?
Ist ein toller Werkstoff. Ich glaube, das ist eine kluge Mischung geben muss aus eher konventionellen Bauen und Bauteilen, die ich mit Holz wunderbar umsetzen kann.
Also konventionelles Bauen wird aus Ihrer Sicht nicht weggehen sozusagen?
Nein,
wird
nicht weggehen. Ja, und jetzt bin ich ja auch ein Pfennigfuchser. Ne? Ich gucke natürlich auch immer ein Stück weit auf Kosten. Ne? Das, was wir analysiert haben, wir haben wirklich Projekte zweigleisig geplant in Holz und in der konventionellen Umsetzung. Holz war immer deutlich teurer. Ich rede da nicht über 50 Cent mehr Miete, die dann notwendig sind, sondern ich rede eher über 1,50 Euro oder 2 Euro Miete, die eher notwendig sind. Und von daher, glaube ich, sind wir auf der einen Seite dem Nachhaltigkeitsgedanken natürlich auch verpflichtet. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch gucken, dass wir wirklich dann auch wirtschaftlich passende Lösungen auch dem Markt anbieten können. Und da ist momentan das eher konventionelle Bauen immer noch auf der Kostenseite ein Stück weit im Vorteil.
Apropos Nachhaltigkeit, ein Lieblingsthema der Branche, ESG. Ja. Wir lernen gerade, dass das jetzt nicht mehr so richtig angesagt ist. Ein Trend, der in Amerika schon eine Weile da ist. Sie schütteln sofort den Kopf. Ja. Bei Ihnen ist es noch ganz hoch im Kurs. Gehört das einfach, also dazu, wird es da Abschwächungen geben oder glauben Sie, das geht so weiter?
Warum sollen wir denn jetzt, nur weil irgendwelche Populisten sagen, wir können nicht mehr über ESG sprechen, warum sollen wir denn das Gute nicht mehr tun? Wir haben noch eine Verpflichtung, wir bauen noch für Dekaden. Ja, und wenn wir dann das Thema Nachhaltigkeit nicht weiter auch forcieren, sind wir kein guter Partner für Kommunen an der Stelle. Sind auch kein guter Nachbar, wenn wir Schindluder mit der Umwelt betreiben. Wir machen das weiter. Ja, ich finde gut, dass so diese ausufernden Berichtspflichten, die es ja mal zum Thema ESG gegeben hat, ne, dass da jetzt ein Stopfen erstmal drauf gesetzt wurde, weil durch die Berichtslage haben wir keinen einzigen Gramm CO2 eingespart. Aber die Fokussierung auf nachhaltige Ideen im Wohnungsneubau, die ist unerlässlich. Das ist unerlässlich. Und auch ganz ehrlich, ne, meine Mitarbeiter wollen das nicht. Wir haben ja das Thema Nachhaltigkeitsziele haben wir ja operativ in Ideen überführt. Und das war jetzt kein Consultant, der uns geholfen hat, sondern es waren unsere Mitarbeiter, die das gemacht haben. Und die wollen das. Das wäre gar nicht vermittelbar, wenn wir sagen können, pass auf, die Nachhaltigkeitsidee, die wir gemeinsam ermittelt haben, ja, die setzen wir jetzt nicht mehr um. Das würden die nicht wollen. Ja, ich habe ja auch eine Verantwortung mit dem, was ich tue im Jobprofil. Aber ich muss doch auch, gerade in der Branche, in der wir arbeiten, ich muss doch stolz sein können auf das, was wir bauen. Ja, und wenn das dann irgendwie so eine latent anrüchige Umweltsünde ist, das wollen unsere Leute nicht.
Latent anrüchige Umweltsünde. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Sie sind so komplett optimistisch. Sie haben zwar am Anfang schön losgeledert, aber Sie haben vorhin auch dann zwischendurch mal gesagt, das Glas ist halb voll.
Bei mir ich kenne das nicht anders. Ja.
Was macht Sie so optimistisch?
Weil ich gelernt habe, dass Pessimismus mir nicht hilft. Dass ein pessimistischer Vorstand bei Instone auch die falschen Signale senden würde. Und weil wir echt total viel Grund haben, auch optimistisch in die Zukunft zu schauen. Das, was wir hinter uns gebracht haben, war eine harte Marktphase, die sicherlich auch nicht spurlos an Instant vorübergegangen ist. Wir haben deutlich weniger Revenues ganz einfach in der Bilanz gehabt als in den Vorjahren. Wir waren sehr zurückhaltend im Ankaufen von neuen Projekten. Wir haben weniger Projekte auch in der Vergangenheit in den Vertrieb gestellt, sehen aber jetzt, dass die Marktnachfrage anzieht und sind ganz einfach bereit dazu, das auch zu tun. Haben die Möglichkeit, auch das wirklich solide und gesund auch zu finanzieren. Haben Equity zur Verfügung, haben einen Cashbestand, den wir einsetzen können, sind ein total verlässlicher Partner auch für unsere Grundstücksverkäufer, weil der Grundstücksvertrag ist ja das eine, ne? Aber irgendwann muss die Rechnung ja bezahlt werden, ne? Und da wissen die alle, ne? Wenn das mit Instone zusammen gemacht wird, dann gibt's da keine Fragezeichen. Dann kommt auf den Tag genau, kommt dann auch der Geldeingang auf das Konto unserer Verkäufer. Das sind gute Grundvoraussetzungen, die wir uns erarbeitet haben, wo ein pessimistischer Gräf, ne, vollkommen fehl am Platz wäre.
Sehr, sehr gut. Andreas Gräf, vielen, vielen Dank für die Insights und dass Sie trotz Erkältung, aber gut durchgezogen, man hat es nicht gehört.
Schön.
Alles gut. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Ganz lieben Dank. Bis
ganz hoffentlich
bald. Hat Spaß gemacht. Danke.
Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.